Ja, hallo, hier ist der Willi Weber und ich wünsche euch viel Spaß mit den Prädagogen. One, two, three.
Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Prädagogen. Und ja, erstmal vorneweg. Ich weiß, ich hatte das letzte Mal versprochen, die nächste Folge wird zusammen mit Daniel sein. Ich enttäusche ja ganz ungern Leute und breche ein Versprechen. Es ist jetzt aber tatsächlich so, wir haben es leider zeitlich nicht hingekriegt. Die Folge ist aber schon in der Planung und wir nehmen sie, denke ich, nächste Woche auf, von diesem Aufnahmedatum jetzt gerechnet. Also nicht allzu traurig sein, das geht demnächst mit Daniel auch mal wieder weiter. Und wir haben uns auch ein bisschen überlegt, wie wir das Konzept ein bisschen ändern können, damit wir dann irgendwie häufiger mal zusammen aufnehmen können. Ja, also ihr merkt schon, wir haben uns da Gedanken gemacht. Das wird demnächst besser werden. Von heute aus gesehen, morgen nehmen wir auch die nächste Folge von unserer Top-10-Folge auf. Das kam mir wirklich wahnsinnig gut an, wer hätte es gedacht. Ja, wir sind mal selber ein bisschen davon überrascht. Nächstes Mal gibt's ein kleines Metathema, also lasst euch da auch mal überraschen. So einfach, damit jetzt zwischendrin noch mal ein bisschen was zum Hören kommt. Ich weiß ja selber, wie das ist von meinen Lieblingspodcasts. Wenn da so lange Pause ist, fragt man sich, na, was ist da denn los? Dementsprechend machen wir heute jetzt doch noch mal einfach eine Vertiefungsstunde. Und ja, ihr habt es ja im Thema schon gesehen. Let's talk about Sex. Ich habe mir auch kurz gedacht, vielleicht könnte ich es auch Gruppensex nennen. Aber ja, Let's talk about Sex fand ich dann irgendwie besser. Es soll also heute um Spiele gehen, die alle mit bis zu 6 Spielern spielbar sind. Und da hat ja so die Weihnachts- und Silvesterzeit ein bisschen Gelegenheit geboten, so Spiele mal auszuprobieren und ja auf Herz und Nieren zu testen. Wir fangen mit T an. Und zwar habe ich mir mal, das war hauptsächlich in der Schule mit Schülern, aber habe ich mir mal Timeline angeguckt. Das ist so eine Art, sorry, wenn ich jetzt gleich mal einen Vergleich in die Haustür falle, aber das ist so eine Art Anno Domini, nur diesmal jetzt von Asmodee und funktioniert ein bisschen anders. Also es ist einfach so, jeder kriegt eine gewisse Anzahl von Handkarten, 3 sind das auf die Hand und da sieht man vorne ein Ereignis oder die Erfindung von irgendeinem Gegenstand. Die sind auch alle wirklich sehr schön illustriert und da muss man einfach einschätzen, wann ist denn das gewesen. Es gibt da mittlerweile 3 verschiedene Packs von, Klassik, was noch, Erfindung und Persönlichkeiten oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber die sollte man sich auf jeden Fall alle holen, es sind nämlich immer 55 drin in so einem Ding und das ist dann relativ schnell ausgespielt, muss ich sagen. Ich muss auf der anderen Seite aber auch sagen, ein so ein Pack kostet 10 Euro, also ob einem das dann 30 Euro wert ist, muss dann jeder selber wissen. Aber prinzipiell funktioniert das so, man mischt dann alle Karten zusammen, deckt die oberste vom Stapel auf, jeder hat 3 von diesen Karten eben auf der Hand und dann versucht man einfach das zeitlich in die Zeitlinie einzuordnen. Also ist mein Ereignis früher gewesen oder später als das, was da schon liegt oder sind da schon mehrere Karten auf dem Tisch, dann versuche ich es halt vielleicht auch irgendwo dazwischen einzuordnen. Das sind dann so Sachen wie, die Pyramiden sind gebaut worden oder Michael Jacksons Thriller ist rausgekommen oder die erste Landung auf dem Mond, solche Sachen sind das. Wie gesagt, man kennt das eigentlich vom Prinzip her schon von Anno Domini. Was ist jetzt hier anders? Also warum hat es da nochmal ein anderes Spiel gebraucht? Naja, es ist tatsächlich so, wie gesagt, die Karten sind einfach schöner, weil sie halt jedes Mal mit einer eigenen Grafik dann schön gestaltet sind. Das mag vielleicht den einen oder anderen mehr ansprechen als die reinen Textkarten bei Anno Domini. Es ist aber hier auch so, es wird sofort geprüft, ob man jetzt richtig liegt oder nicht. Also es wird nicht eine lange Kette gebildet und dann irgendwann kann jemand anzweifeln. Nee, hier ist es so, ich sage, das kommt irgendwo an die Stelle XY in dieser Kette. Dann wird sofort umgedreht und geguckt, passt das an die Stelle? Passt's da, dann darf es da liegen bleiben. Ich bin eine meiner Karten losgeworden. Ansonsten kommt die falsche Karte eben raus. Ich muss eine neue nachziehen und bin einfach keine Karte losgeworden. Das geht so lange, bis einer alle seine Karten los hat. Und yay, dann hat jemand gewonnen. Ja, so einfach kann es sein. Den Schülern hat es auch eigentlich immer Spaß gemacht. Ich finde es auch einen ganz netten Zeitvertreib. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, mir gefällt Anno Domini an ein, zwei Stellen ein bisschen besser. Was mir bei Anno Domini besser gefällt, Anno Domini ist eher ein Schätzspiel. Also da geht's gar nicht mal so sehr darum, dass man Sachen tatsächlich weiß. Da wäre ich ja als Geschichtslehrer dann sowieso meistens im Vorteil. Na, da geht's dann mehr darum, dass man irgendwie Sachen versuchen muss zu schätzen. Natürlich braucht man einen gewissen geschichtlichen Kontext so im Kopf, damit man so ungefähr weiß, wann ist irgendwas gewesen. Aber das funktioniert wirklich mehr über Schätzen. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei Timeline, da sind so Sachen drin wie Michael Jacksons Thriller. Also da muss man dann schon wirklich relativ genau wissen, wann das ist. Oder die Mondlandung oder so. Es ist also eher, bei Timeline handelt es sich eher um ein Wissensspiel. Und da, also ich habe bei den Schülern zum Beispiel schon gemerkt, da gibt's halt einfach wirklich Leute, die sind da besser als andere. Da hat man einen gewissen Wissensvorteil, wenn man das vielleicht so nennen mag. Muss einen nicht unbedingt stören. Vielleicht mag man das auch mehr, dass es hier eher so eine Art Quiz-Charakter hat als wirklich einen Schätzcharakter. Ist, denke ich, Geschmackssache. Es geht auf jeden Fall viel flotter. Das ist definitiv ein Vorteil von Timeline. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich würde ein bisschen bemängeln, dass so wenig Karten da drin sind. Man hat die dann schon relativ schnell durch. Gerade eben, man kann es ja, deswegen heißt die Folge Let's Talk About Sex, ja, man kann es ja auch zu sechst spielen. Dann sind ja allein schon mal 18 Karten von diesen 55, die da drin sind, als Startkarten weg. Das heißt, spätestens nach 3 Runden hat man eigentlich so gut wie jede Karte schon mal gesehen, die da irgendwie drin ist. Ja, aber vielleicht gefällt es ja auch jemandem so besser. Dann kommen wir nach Timeline jetzt mal zu Nessos. Nessos ist ein wirklich kleines Kartenspiel, das sehr viel mit Bluff funktioniert. Ja, es ist einfach so, es gibt Karten von 0 bis 9 und dann gibt's auch noch so grüne Charon-Karten heißen die. Ich weiß mittlerweile, wie die richtig heißen, Dirk. Schöne Grüße. Das ist hier vom Setting so angesiedelt in der griechischen Mythologie. Also Charon ist ja der einen da irgendwie in die Unterwelt bringt oder sowas. Ist aber vollkommen egal, weil das Thema ist schnurzegal bei dem Spiel. Also wir kriegen da eine gewisse Anzahl von Karten auf die Hand. Und es ist jetzt einfach so, wir müssen eine gewisse Anzahl von Punkten machen. So, wie mache ich Punkte? Die Karten sind einfach die Punkte wert, die sie aufgedruckt haben. Außer die 1, 2 und 3. Die sind an sich auch diese Punkte wert. Nur wenn ich ein Set habe aus 1, 2 und 3, dann ist das nicht 6 Punkte wert, sondern 10. Ne? Also da kriegt man einen Bonus dafür, dass man die kleinen Karten versucht hat zu sammeln und nicht immer auf die 9er geht. So, wo kommt jetzt das Bluffen rein? Es ist so, wenn ich dran bin, dann schiebe ich einem meiner Mitspieler verdeckt eine Karte hin und sag ihm den Wert, der da drauf ist. Wenn das eine Zahlenkarte ist, muss das die Wahrheit sein, da darf ich nicht lügen. Ist das aber eine von diesen Charon-Karten, dann darf ich irgendwas sagen. Das Ding ist jetzt, wenn mein Mitspieler diese Charon-Karte nimmt und es ist seine dritte, also er hat dreimal so eine Charon-Karte bekommen, dann ist er raus, hat also auch Player Elimination mit drin. Ist es aber so eine Zahlenkarte und er sagt dann, ja, ich vertraue dir mal, ich nehme diese Karte und dreht die um, dann darf er sie offen bei sich hinlegen und behalten. Sagt er jetzt aber, nee, warte mal, du willst mir doch jetzt hier bestimmt irgend so einen Mist unterschieben, dann schiebt er die Karte einfach zu dem Spieler, von dem er sie bekommen hat, wieder zurück. Der muss sie dann umdrehen und bei sich offen hinlegen. Man kann dann aber sogar auch noch eine zweite Karte mit draufpacken und einem anderen Mitspieler schieben und der hat dann wieder die gleiche Auswahl. Das kann man dann insgesamt höchstens zweimal machen. Der dritte muss dann die Karten entweder zurückschieben oder bei sich anlegen. Sondern weiß man halt natürlich, wie sind die Karten verteilt, wie oft gibt's welche Zahl. Ja, und dann geht's einfach drum, den anderen so ein bisschen zu lesen und ein bisschen rauszulocken. Also das Problem ist ja, ich kann meine eigenen Karten nie selber bei mir hinlegen, sondern ich muss die immer über diesen Umweg der Mitspieler bei mir dann ablegen können. Ja, und dann willst du halt vielleicht irgendwie eine 6 oder so haben und überlegst dann, ja komm, wenn ich ihm jetzt eine 6 hinschiebe, die findet er vielleicht noch nicht so toll, dass er sie tatsächlich selber behalten will. Vielleicht schiebt er mir sie dann wieder zurück. Vielleicht sage ich aber auch, volles Risiko, hey, hier, ich schieb dir eine 9 rüber. Und er denkt, ja, 9, jetzt kannst du mich mal schön gern haben. Das ist doch hundertprozentig so eine Charon-Karte, die du mir jetzt einfach unterjubeln willst, weil du die so attraktiv gemacht hast. Und dann schiebt er sie einem wieder zurück. Also man kann da wirklich so ein bisschen bluffen und versuchen, hin und her zu machen oder halt eben anderen Leuten eine Charon-Karte unterzuschieben, indem man sie schmackhaft gemacht hat. Das war's aber auch tatsächlich schon. Und wenn dann eine gewisse Anzahl an Punkten vor einem ausliegt, dann hat man einfach gewonnen. Und wie gesagt, falls man vorher schon 3 von diesen Charon-Karten bekommen hat, ist man raus. Und das geht eigentlich relativ flott. Hier muss ich jetzt sagen, das ist definitiv ein Spiel, was eigentlich nur wirklich zu 5 oder 6 Spaß machen soll, wenn überhaupt, muss ich da leider auch sagen. Es hat sich relativ schnell abgenutzt. Also am Anfang denkt man, wow, das ist eigentlich ganz schön clever, das ist ziemlich cool, das geht sehr schnell, das hat den Bluff-Mechanismus wirklich aufs Nötigste runtergedampft. Ja, aber im Endeffekt, also diese Player-Elimination war dann auch teilweise ein bisschen doof. Geht mir ja eigentlich bei anderen Spielen sonst auch immer so, da mag ich es eigentlich auch nicht so gerne. Ja, also irgendwann kennt man sich halt auch einfach, ne? Also es ist dann, meistens ist es nur eine 50-50-Chance. Also es ist eigentlich immer eine 50-50-Chance. Entweder er sagt die Wahrheit oder nicht, das ist mir schon klar. Aber also irgendwann kann man halt den Gegner wirklich tatsächlich lesen. Das bietet jetzt nicht genug Raum, um da so richtig ein bisschen rumtricksen zu können. Irgendwann wird's dann beliebig. Also ganz oft hat man es dann so schulterzuckend, ja gut, nee, nimm sie wieder zurück oder ja gut, ich drehe sie um. Es hat also leider echt stark nachgelassen. Die ersten Partien waren wirklich noch sehr, sehr cool und haben echt Spaß gemacht, aber Ich glaube, da spiele ich tatsächlich lieber irgendwas, was mich auch thematisch ein bisschen mehr abholt. So was weiß ich, Sheriff von Nottingham oder so, wo einfach noch so ein bisschen, ja, da ist noch so ein bisschen mehr Fleisch dran an dem Spiel. Das ist mir hier dann irgendwie schon wieder zu krass eingedampft. Bei Sheriff von Nottingham allein schon dieses, wenn ich den Beutel aufmache und dann, haha, jetzt kontrolliere ich den Sack. Also wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich rede. Da kommt irgendwie einfach noch mal ein bisschen mehr Leben ans Spiel oder an den Tisch, muss ich besser sagen. Hier bei Nessos, ja, ist okay, aber mehr halt auch leider nicht. Hat uns dann nicht längerfristig irgendwie packen können. Ja, dann geht's auch schon weiter. Heute geht's Schlag auf Schlag. Diesmal sind wir jetzt bei M. Es hat zwar noch einen Artikel davor. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die Artikel bei D dann mit eingeordnet. Ist auch vollkommen egal. Wir sind jetzt bei Das Maß aller Dinge. Das ist von Game Factory. Und ich sehe auch gerade, Game Factory hätte auch so ein bisschen der Titel der Sendung sein können. Da kommen nämlich später noch zwei. Also fast 50% der Spiele sind heute von Game Factory. Ja, das Maß aller Dinge, man hört es ja schon so ein bisschen im Titel, das geht darum, dass man Dinge einschätzen muss, also man muss Dinge messen oder zumindest gefühlt messen. Das ist wirklich sehr easy erklärt, dafür gibt es so eine Leiste, auf der ist eine ziemlich neutrale Einteilung an Strichen und erst über die Karten wird dann praktisch festgelegt, welcher Strich steht denn für welches Maß. Das ist wirklich ganz clever gemacht, denn auf dieser Mittelleiste sind unten ja ganz viele verschiedene Symbole drauf, ein Streichholz, ein Herz, ein Ball, irgendein Tier, ein Apfel. Und diese Karten, wenn ich die dann auflöse, lege ich die unten so auf diese Leiste, dass halt diese Symbole übereinander sind, die auf der Karte sind und die auf der Leiste sind. Und erst dadurch lege ich praktisch fest, was denn jetzt genau diese Leiste für ein Maß hat. Ist wirklich ganz clever, weil dadurch kann man mit den Karten ganz viele verschiedene Schätzsachen machen. Ich lese nur mal kurz vor, dass man so einen Eindruck davon hat, was für Schätzfragen drankommen. Die sind auch wirklich ganz cool. Also zum Beispiel hier Gangnam Style. Das Video Gangnam Style hat 2012 YouTubes View-Zähler außer Kraft gesetzt. Wie viele Views waren dafür notwendig? Ja, aber das war jetzt nur ein Beispiel. Ich habe hier noch eins mir mal rausgesucht. Kongo-Verhüterli. Männer aus dem Kongo brauchen längere Kondome als Männer aus Nepal. Wie viele Zentimeter länger muss das Verhüterli im Kongo denn sein? In Zentimetern von 0 bis 10. Oder wir haben hier noch Zahnstocherbart. Wie viele Zahnstocher hat sich der US-Amerikaner Jeff Langham in einer italienischen TV-Show im Frühling 2015 in sein Bart gesteckt? Zahnstocher von 0 bis 10.000. Ja, und ich muss ehrlich sagen, das ist die ganz große Stärke von dem Spiel. Das sind wirklich diese kuriosen Karten. Es ist aber auch eins dieser Spiele, wo ich sage, mir ist eigentlich vollkommen wurscht, wer da gewinnt. Ich will einfach ein paar von diesen Karten schätzen. Wir haben jetzt wirklich jedes Mal, nachdem die Partie vorbei ist, haben wir gesagt, komm, lass uns einfach noch so 2-3 machen. Das macht einfach viel zu viel Spaß. Und da muss ich auch gleich mal sagen, wer unsere Folgen immer verfolgt, der weiß, in der Ersteindrucksfolge habe ich das Maß aller Dinge als eher so mittelmäßig eingeschätzt. Und ja, man soll zu seinen Fehlern stehen, wenn sie passieren. Also ich muss sagen, mittlerweile finde ich das wirklich echt auch ein saucooles Spiel. Das hat mich wirklich langfristig jetzt überzeugt. Ich habe ja damals kritisiert, das sollte man vielleicht noch erklären, ich habe ja damals kritisiert, wie das denn mit diesem Schätzen abläuft. Und zwar hat jeder drei verschieden lange Schätzstäbe, die man dann eben auf dieses Maßband legt, um anzuzeigen, wo man denkt, dass dieser Wert ist. Einen sehr kleinen, für den würde man dann 5 Punkte kriegen, wenn man richtig liegt, weil man halt sehr eng schätzen musste. Einen mittleren für 3 Punkte und einen langen für 2. Und es ist tatsächlich so, dass wir nicht gleichzeitig schätzen, sondern dass wir nacheinander mit dem Startspieler beginnt, diese Dinger drauflegen. Und ich habe damals ja gesagt, das finde ich aber irgendwie nicht so cool, weil ich kann ja dann als Nachkommender immer gucken, was haben denn die anderen schon so getippt. Ja, es hat sich aber in der Realität gezeigt, man kann damit auch auf der einen Seite, wenn man es weiß, einigermaßen gut bluffen. Da geht man halt vielleicht nicht auf die volle Punktzahl, sondern man nimmt halt dann vielleicht diesen langen Stab, der vielleicht wenig Punkte bringt, und legt den so hin, wenn man es weiß, dass es gerade noch so am Rand wirklich diesen Bereich berührt. Und irgendwie, das scheint so in der menschlichen Natur drin zu sein, gehen die anderen erstmal davon aus, ja, man hat es so mit der Mitte irgendwo dahingelegt, wo es so einigermaßen ist. Und die denken dann, oh ja, er scheint ja so ein bisschen was zu wissen von dem, was er auch gesagt hat. So, man redet ja natürlich dann immer über die Fragen und packen dann vielleicht schon den mittleren, der ist ein bisschen enger ja noch eingrenzt, dann da irgendwo in die Nähe der Mitte von meinem Stab. Und ja, dann kann es halt vielleicht sein, dass wenn ich da gut geblufft habe, ich die Punkte kriege, was dann vielleicht nur 2 waren, aber die anderen kriegen gar nichts. Und es ist tatsächlich auch so, man kann die anderen auch echt in Quatsch reinreden. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal geschafft, dass ich den Leuten irgendeinen Mist eingeredet habe, der gar nicht gepasst hat. Und dann haben die eben gesetzt und wenn ich dann dran war, konnte ich sagen, ach nein, das war ganz falsch, ich leg's irgendwie dahin. Also so ein bisschen eins auswischen kann man den anderen auch. Es ist tatsächlich gar nicht so blöd, wie ich dachte. Ich hätte immer gedacht, irgendwie Schätzspiele machen nur Sinn, wenn man wirklich gleichzeitig schätzen muss, hinter einem Sichtschirm oder so. Aber ja, das Spiel hat mich eines Besseren belehrt. Also ich muss mittlerweile echt fast sagen, das Maß aller Dinge ist irgendwie eine Empfehlung. Ich hätte es nicht gedacht, aber es hat mich tatsächlich noch überzeugt. Nächstes Spiel, was mit 6 Leuten funktioniert, ist Doodle Rush. Und auch dazu haben wir schon mal einen Ersteindruck abgegeben. Kann ich jetzt noch mal ein bisschen genauer ausdifferenzieren. Ich kann gleich dazu sagen, das Spiel macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich möchte nur so ein paar einschränkende Kriterien vielleicht noch euch mit an die Hand geben. Aber worum geht's erstmal bei Doodle Rush, wer die Eindrucksfolge nicht gehört hat? Jeder, der mitspielt, bekommt so kleine Pappplättchen in seiner Farbe, 6 Stück an der Zahl und einen Stift. Das ist gerade eins von diesen Modespielen. Ich mal irgendwas auf und kann es dann wieder wegwischen mit so einem Stift. Das gibt's ja gerade 5000 Mal irgendwie bei Neuheiten. Hier ist es jetzt so, es ist ein Tempospiel eigentlich und ein Malspiel. Es dauert auch immer genau 6 Minuten. Also wer irgendwas braucht, was wirklich ganz schnell geht, der ist bei Doodle Rush richtig, weil länger geht das einfach nicht. Wir spielen nämlich 3 Runden, a 2 Minuten. Und diese 2 Minuten, die zerfallen immer in, ich zeichne eine Minute, die Begriffe, die ich hier meinen anderen irgendwie erklären muss per Zeichnen. Und die andere Minute von diesen 2 Minuten wird geraten. Und das übrigens alles immer gleichzeitig, also wild und kreuz und quer durcheinander. Also es ist so, ich krieg 6 Begriffe, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Erdbeere, Lampe, Dackel und halt noch 3 andere, was weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein. Und dann muss ich versuchen, möglichst viele von denen auf meinen Pappplättchen hier zu zeichnen, während die erste Minute läuft. Dann, wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, heißt Stopp, jetzt wird aufgehört zu zeichnen. Dann gucken alle bei den anderen, was haben die denn gerade versucht zu zeichnen und raten einfach wirklich wild durcheinander. Da kommt natürlich auch der Fun so ein bisschen mit rein, ne, dass man dann... Also vielleicht hat man schon längst das Richtige gesagt, aber der andere hat es gar nicht mitgekriegt. Also man muss dann wirklich so, hier, hör doch mal zu, hallo, ich will dir doch gerade was sagen. Also man muss sich dann echt so ein bisschen merkbar machen. Kann natürlich auch ein bisschen frustig sein, wenn man halt genau weiß, ich habe doch das Richtige und er hört es einfach nicht. Aber ja, so kommen halt die Emotionen ins Spiel und gibt dann halt einfach wieder Punkte. Jeder Begriff, der erraten worden ist, den darf man dann umdrehen und so. Ist aber eigentlich auch wieder vollkommen wurscht. Also ich hatte selten Runden, wo jemand wirklich gesagt hat, yes, ich habe gewonnen oder so. Da geht's tatsächlich nur um den Spaß. Jetzt habe ich ja schon gesagt, mir gefällt das gut, aber ich habe 2, 3 einschränkende Sachen. Zum einen die Spieleranzahl. Doodle Rush ist tatsächlich was, das sollte man meiner Erfahrung nach, auch wenn es draufsteht, nicht zu 6 spielen, sondern höchstens zu 4. Dann kann man sich nämlich an den Tisch schön in einem Viereck setzen und jeder sieht einigermaßen gut, was die anderen zeichnen, beziehungsweise kriegt auch mit, wenn man angesprochen wird. Ich hatte es jetzt wirklich schon mehrmals, dass man irgendwie an der anderen Seite vom Tisch, da drüben, wenn man zu 6 spielt, also ganz da drüben, erstens nicht sieht, was machen die. Das heißt, man guckt dann tatsächlich nur so in sein näheren Umfeld. Wenn das jetzt Leute sind, die saugut zeichnen können, dann ist das sehr schnell erraten. Oder es sind halt eben hier gerade um mich rumlaufen so Leute wie ich, die nicht so gut zeichnen können, dann ist das halt nicht so schnell erraten. Das kann dann manchmal vielleicht ein bisschen blöd sein. Also einfach schon, um zu vermeiden, dass man immer nur die gleichen Leute mitredet oder eben nicht sieht, was da drüben ist, würde ich eine große Gruppe vermeiden, damit man ein bisschen enger zusammensitzt. Genauso bei der Kommunikation. Also wenn da drüben mir einer was rüberruft, das kriege ich vielleicht überhaupt gar nicht mit. Der zweite Punkt, der mich ein bisschen gestört hat, ist, es gibt da 2 verschiedene Kategorien von Schwierigkeitsgraden. Es gibt so Sachen, die sind dann wirklich komplett einfach. Da steht dann sowas drauf wie, ich weiß nicht, vielleicht Kaktus oder so. Ein Kaktus kriegt jetzt wirklich jeder irgendwie hingezeichnet, sodass man einigermaßen schnell versteht, worum es geht. Das ist dann stellenweise schon ein bisschen arg einfach gewesen. Zum anderen sind dann in den schwereren Karten so Sachen drin wie Matterhorn. Also ich sollte einmal Matterhorn zeichnen. Naja, ich habe halt da Gebirge hingezeichnet und ratet, was passiert ist. Es hat halt jeder irgendwie sowas gesagt wie Gipfel, Berg, Schnee, Gletscher. Ja, wie zeichne ich jetzt auf dieses blöde Ding? Nein, nein, ich meine nicht irgendein Berg, ich meine das Matterhorn. Ihr merkt schon, es gibt da einfach Begriffe, die sind da zu abstrakt. Also da wusste ich einfach wirklich ums Verrecken nicht, wie soll ich die zeichnen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gut zeichnen kann. Ansonsten aber wirklich eine Empfehlung, macht richtig Bock. Doodle Rush, wer Lust hat, immer so auf Chaos was zu zeichnen, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ja, dann kommen wir als nächstes zu C und da sind wir bei Custom Heroes. Das ist ein, wie die Packung sagt, Stichkartenspiel mit Card Crafting. Und auch das habe ich in der Ersteindrucksfolge ja damals schon gesagt. Ich bin ein bisschen baff, dass das irgendwie komplett untergeht, allein schon so vom Mechanismus her. Ich kann mich ja noch erinnern, damals bei Mystic Veil, da hat jeder gesagt, boah, Mystic Veil, voll die coole Idee, man schiebt da Karten ineinander und dann hat man so Folien, die kann man oben drüber und dann verändern sich die Dinger. Da ist noch so einiges drin in diesem System, mal warten, was damit noch alles rauskommt. Ja, und jetzt kommt so ein weiteres Spiel mit diesem Mechanismus und irgendwie scheint sie jedem so ein bisschen am allerwertesten vorbeizugehen. Schauen wir uns mal an, ob das zu Recht der Fall ist bei Custom Heroes. Wir haben hier, wie gesagt, ein Stichspiel. Das heißt, wir fangen erstmal nur mit Karten an, die gewisse Zahlen haben. Von 0 bis 13 ging das, glaube ich. Läuft dann nach dem üblichen Ladder-Climbing-Prinzip. Sprich, wenn jemand 2 Zweier ausspielt, kann jemand anders auch das drauflegen oder eben 2 Dreier. oder zwei Vierer oder legt jemand vielleicht drei Sechser aus, dann muss jemand auch drei Sechser oder drei Siebener oder irgendwas Höheres hinlegen, wie das halt immer so ist. Gibt dann noch so ein paar Sonderfähigkeiten, bei Nullern passiert was und es gibt tatsächlich auch nochmal was mit Aussetzen. Also wer hätte es gedacht, es gibt immer noch Kartenspiele, wo man aussetzen darf, wenn jemand anders was hinlegt. Aber tatsächlich war es das schon. Man muss dann nur einfach schauen, dass man möglichst schnell seine Kartenhand los wird. Denn es geht dann am Schluss jeder Runde darum, dass der zuerst losgeworden ist, seine ganzen Karten, der kriegt mehr von so roten Punktechips und mehr von, ich weiß gar nicht, was es ist, Mana oder sowas. Irgendwie so Power, also so eine Art Währung, die man braucht, um Sachen dann zu bezahlen gleich noch. Das heißt, man möchte einfach möglichst schnell seine Handkarten loswerden, weil man dann einfach mehr Punkte bekommt und die Nachfolgenden kriegen halt immer weniger Punkte. So, das wäre jetzt erstmal ein relativ langweiliges Spiel, muss ich ehrlicherweise gestehen. Jetzt haben sie sich gedacht, wir könnten uns ja noch was anderes einfallen lassen, was mit diesem Cardcrafting zu tun hat, was dieses Spiel dann noch besser macht. Ja, und was soll ich sagen? Das funktioniert tatsächlich gar nicht mal so gut. Also vielleicht erst zum Material. Ich hätte es mir eigentlich denken können, ne? Aber ich war ehrlich gesagt erstmal vollkommen abgeturnt davon, wie viel Aufwand dieses Spiel macht, bevor man es zum ersten Mal spielen kann. Denn es ist für 6 Leute und ich glaube, jeder kriegt, wie gesagt, irgendwie 13 oder 15 Karten. Also jeder startet mit dem gleichen Set. Und man muss ja diese Verbesserungen, diese Folien, die man dann über die Karten schiebt, irgendwo reinschieben. Das heißt, man darf wirklich erstmal, und ich meine, Leute, die Karten sleeven, die werden es jetzt vielleicht gewöhnt sein und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber man darf erstmal jede seiner Karten alle in so ein Sleeve reinschieben. Und dann kommen die ganzen, diese Folien, die man dann praktisch in diese Sleeves mit reinschieben kann, damit sie die Karten modifizieren. Die haben alle so eine Schutzfolie noch drüber. Das kennt man ja, denke ich, auch von Looney Quest oder irgendwie so. Also immer, wenn man was malen muss und wieder wegwischen kann, dann sind es doch oft so Folien mit so einer Schutzfolie nochmal drüber. Das muss man tatsächlich erstmal runterpopeln. Wir haben mal versucht anzufangen, das alles runterzupopeln und haben irgendwann gesagt, nee, komm, also wenn die Karten ins Spiel kommen, dann popeln wir das runter, aber vorher nicht. Da sind sehr viele von diesen Folien drin. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber dadurch, dass man die erstmal wirklich alle von dieser Folie befreien muss, hat es tatsächlich ziemlich genervt. Und ein Stichspiel ist jetzt nichts, wo ich irgendwie megamäßig groß Vorbereitung brauchen will. Da möchte ich einfach auspacken, losspielen. Und das war halt hier einfach leider nicht der Fall. Vom Spiel her an sich, ich fand's insofern eigentlich ganz interessant, weil, wie gesagt, man kann sich dann mit dieser Power oder wie diese Währung da eben heißt, die man dann pro Runde gewinnen kann, kann man sich auch so Verbesserungen kaufen. Die kann ich dann jederzeit im Spiel auf meine Karten, die ich gerade in der Hand habe, mit draufpacken. Das sind dann so Sachen wie, die verändern einfach den Kartenwert, also die machen aus einer 10 vielleicht eine 15 oder so. Die können irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, wie diese Karte ist für alle anderen ein Joker. Oder wenn das und das ausgespielt wird, dann macht die Karte so und so. Also da sind einfach so alle möglichen Veränderungen, die man sich irgendwie denken kann, mit dabei. Gibt dann auch noch so ein paar Restriktionen, die verhindern, dass du immer die gleichen Sachen da reinschiebst. Also da gibt es so Kreise, die dann ausgefüllt werden, wenn man die Karte da reinschiebt. Das verdeckt dann diesen Kreis und es darf halt nicht mehrmals der gleiche Kreis verdeckt werden. Ich denke, ich habe verstanden, worum es geht. Das Interessante ist jetzt, warum will ich eigentlich nicht meine gesamte Power rausballern, um gleich so viel wie möglich von meinen Handkarten besonders stark zu machen? Ja, da kommt so ein bisschen Taktik mit rein, denn alle Karten, die ich ausgespielt habe, oder wenn die Runde vorbei ist, werden alle Karten gemischt und neu verteilt. Das heißt, die Karte, die ich gerade noch für mich stärker gemacht habe, habe ich vielleicht jetzt für die nächste Runde für wen anders stärker gemacht, weil der die Karte dann auf einmal kriegt. Ist fast ein bisschen witzig, weil es eigentlich was Negatives ist, aber es ist fast schon so ein Spannungsmoment, wenn die Karten ausgeteilt werden und man merkt dann schon so, oh nee, die Karten, die ich gekriegt habe, die sind aber alle saudünn, da ist überhaupt gar keine Erweiterung mit drauf. Ich habe doch gerade eben 5-mal irgendwo so eine Folie mit reingeschoben und jetzt kriege ich für die nächste Runde lauter so dünne Dinger. Eigentlich fast schon so ein Überraschungsei-Spannungsmoment, welche Karten kriege ich jetzt gerade wieder ausgeteilt. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass man sich überlegen muss, möchte ich das jetzt ins System reingeben oder halt eben nicht. Das ist eine ganz spannende Entscheidung eigentlich. Was dann nicht so spannend ist, ist tatsächlich, dass das Spiel, und das passt halt auch nicht zu einem Stichspiel, nach hinten raus immer länger wird, weil natürlich immer mehr von diesen Erweiterungen auf den Karten drauf sind und die bringen immer mehr Text. Kann jetzt sein, dass wenn man dieses Spiel 15, 20 Mal gespielt hat, was jetzt ehrlicherweise bei uns nicht der Fall ist, dass man die irgendwann alle auswendig kennt und sich das Bild anguckt und sagt, ja Logo, die Karte macht das und das, das muss ich gar nicht mehr durchlesen, wie, weiß nicht, bei Dominion zum Beispiel, wenn man das oft gespielt hat. Ist halt am Anfang, aber gerade wegen der Fülle dieser Erweiterungsfolien, die man da reinschieben kann, leider halt nicht so. Und ja, dann, wie gesagt, jede Runde wird dann immer länger, weil halt immer mehr von diesen Karten drin sind. Und das passt halt irgendwie auch nicht so zu dem Charakter eines Stichspiels. Ja, und dann das Letzte, was ich wirklich ein bisschen blöd fand an dem Spiel, ist die letzte Runde. Sollte es nämlich so sein, dass es ein Unentschieden gibt, dann haben wir nochmal so eine Art ja Royal Rumble oder was weiß ich, wie man das nennen mag, falls sich jemand mit Wrestling auskennt. Da versucht einfach jeder jeden in so einem großen Show-Off nochmal schön wegzuballern. Und wer dann da halt übrig bleibt, der hat dann gewonnen. Also von den Leuten, die ihn unentschieden hatten, ne? Also es fühlt sich halt wie ein komplett anderes Spiel an. Warum sagt man nicht einfach, da mach mal noch eine entscheidende siebte Runde, anstatt dass die siebte Runde dann so ein komischer Battle auf einmal ist? Also das fand ich irgendwie total komisch. Das hat irgendwie vorne und hinten nicht zusammengepasst. Also insgesamt muss ich tatsächlich sagen, das Spiel fliegt leider nicht umsonst unterm Radar. Es ist wirklich vom Material her alles perfekt und so. Die Idee finde ich eigentlich auch cool, dass man ein Stichspiel hat, wo sich die Karten ständig verändern. Aber wie das halt oft so ist mit coolen Ideen, als Tiger losgesprungen, als Bettvorleger gelandet. Also so brauche ich es auf jeden Fall leider nicht. Ja, dann sind wir jetzt schon bei Zahlen angekommen. Es ist tatsächlich so, dass wir diesmal Spiele mit Zahlen dabei haben. Gleich sogar noch eins mit Sondersymbol, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ja, wir sind jetzt bei 13 Indizien, auch das ist von der Game Factory und das ist eigentlich so eine Art Cluedo ohne Rumlaufen. Es funktioniert eigentlich nur mit Sichtschirmen, einem Block, also jeder kriegt so ein Blockblatt, wo man dann was eintragen kann und Karten. Also es gibt jetzt hier 10 Personen, die gibt es jeweils in männlich und weiblich. Es gibt 10 Ortskarten, Innenbereich und Außenbereich, die haben auch jeweils dann übrigens noch so ein Symbol, das man auseinanderhalten kann. Und es gibt 10 Waffen, Nahkampf oder Fernkampf. Die haben verschiedene Farben, also es gibt dann zum Beispiel eine graue Person, einen grauen Ort, eine graue Waffe, ne? Oder ein gelber Ort, gelbe Person, gelbe Waffe. Da werden am Anfang an die Sichtschirme, die jeder hat, 2 hinter den Sichtschirmen gepackt und dann werden jeweils noch 3 Karten bei jedem vorne an den Sichtschirm hingepackt. Das ist dann so ein bisschen wie bei Hanabi, dass ich zwar von allen anderen sehe, was bei denen vorne drauf ist, aber meine 3 vorne sehe ich nicht am Sichtschirm und das sind genau die 3, die ich rauskriegen muss. Dass ich zum Beispiel sage, das war die Magd mit dem Schwert im Park oder so. Weil das eben diese 3 Karten sind, die bei mir vorne dann dranhängen. So, wie kriege ich jetzt raus, was bei mir vorne ist? Das ist tatsächlich einfach nur ein Logikrätsel. Also ich frage dann irgendjemand anderen, sag mal, wie viele, und jetzt kann ich eben entweder fragen nach Farbe, Person, Ort, Waffe, oder ich kann das dann immer nochmal nach diesen Unterkategorien männlich, weiblich, innen, außen, Nah- und Fernkampf aufdröseln. Also ich könnte dann sagen, sag mal, wie viel grüne Karten siehst du eigentlich? Frage ich jetzt irgendeinen von meinen Mitspielern. Ja, und der guckt sich dann halt um, was sieht er auf den ganzen Sichtschirmen, was sieht er bei sich selber und sagt dann irgendwann, also ich sehe 3 Grüne. So, wenn ich jetzt schon mal nur 2 Grüne sehen kann, dann weiß ich jetzt schon, entweder ist hinter seinem Sichtschirm auch eine Grüne oder vorne an meinem Sichtschirm ist eine Grüne dran. Ja, und so muss ich halt einfach versuchen, über Deduktion und logisches Fragen, muss ich versuchen rauszukriegen, was sind denn jetzt die Personen, Orte und Waffen, die bei mir da vorne dran sind. Und wenn ich denke, ich weiß, wer es war, dann kann ich eben auflösen und dann habe ich den Fall gelöst. Es gibt jetzt da noch so ein System, das fand man aber ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert. Das soll halt vermeiden, dass immer die gleichen Leute gefragt werden, aber man hat da so Lupen. Also man muss dann die Lupen immer hin und her geben, wenn da gefragt wird und so. Aber das war dann irgendwie so ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Irgendwie cooler wäre es ein bisschen gewesen, wenn man einfach reihum gefragt hätte oder so. Keine Ahnung. Also uns hat es irgendwie eher gestört. Es gibt dann auch noch, und das fanden wir auch ein bisschen komisch, es gibt dann noch verdeckte Karten in der Mitte. Das sind so eine Art Indizien, die man finden kann. Und das sind halt dann Informationen, die hab dann halt nur ich. Also anstatt jemand zu fragen, kann ich auch sagen, ich decke so ein Indiz von der Mitte auf und guck mir das an. Dann hab nur ich diese Info und kein anderer weiß Bescheid. Das führt natürlich manchmal dazu, wir haben es auch einmal auf die Spitze getrieben, es führt dann natürlich manchmal dazu, dass es Runden gibt, in denen jeder nur so Karten in der Mitte anguckt und halt keiner wen anders fragt. Ja, also dann kriegt man natürlich auch keine Infos raus, weil ich kann ja auch immer ein bisschen was daraus schließen, was andere fragen und dann als Antwort bekommen. Kennt man ja von Cluedo. Ja, es waren dann manchmal echt komische Runden, dass da halt tatsächlich nur in der Mitte die ganze Zeit aufgedeckt worden ist, bis eigentlich jeder fast alle Karten in der Mitte kannte. Wie dem auch sei, an sich, wenn der richtigen Spieleranzahl, das muss ich auch noch dazu betonen, also das ist wirklich auch eins der Spiele, wo ich sagen würde, je mehr, desto besser, weil dann auch einfach viel mehr Variationen an den Möglichkeiten drin ist, die ich fragen kann. Gefällt mir, also macht mir tatsächlich Spaß. Es ist wirklich ein hartes Logikpuzzle. Man muss wirklich echt krass überlegen, man muss sich auch gut überlegen, wie man das mitschreibt auf dem Zettel. Da ist es ehrlich gesagt auch wieder so, wie das oft der Fall ist. Also man hat zwar schön für jede Farbe und für jede Kategorie und so hat man da Kästchen. Also man kann es an sich schön abkreuzen, was weiß ich schon, was ist wo verteilt und so. Aber um so Sachen mitzuschreiben wie, der hat den das gefragt und das als Antwort bekommen, ist halt wieder ein bisschen wenig Platz. Das haben so Spieler aber irgendwie, weiß nicht, haben die das irgendwie immer so an sich, habe ich das Gefühl. Auch bei Cluedo oder so. Also diese Blöcke, die da dabei sind, die sind irgendwie immer zu klein gefühlt. Ansonsten, ja, mir hat das wirklich Spaß gemacht. Man kann da mal so richtig Detektiv spielen. Oder sagen wir mal, ne, ist eigentlich falsch. So wie Detektiv spielen fühlt sich es eigentlich tatsächlich nicht an. Man ist jetzt nie irgendwie voll in diesem Setting drin von wegen, ich bin Kommissar so und so und ich fange jetzt einen Verbrecher. Also Crime-Stimmung kommt da nicht auf. Aber zumindest halt dieses logische Puzzeln, wo man halt sagt, ich muss irgendwelche Indizien zueinander sortieren. Das funktioniert dann wirklich richtig gut. Muss man halt Lust drauf haben, ne? Das muss man schon auch sagen. Es ist wirklich, wirklich was zum Nachdenken. Es ist ein Puzzle, was man dann lösen muss. Natürlich gibt's bei dem Spiel, das ist ja bei so Sachen auch immer so, natürlich gibt's da immer Situationen, es spielen Leute mit, die haben halt einfach den Bogen nicht raus, wie sie fragen müssen. Ne? Das habe ich jetzt halt auch schon ein paar Mal erlebt. Die sitzen dann da, haben ganz viele Informationen auf ihrem Blog vor sich und denken sich, ey, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt fragen soll. Ich steige auch überhaupt gar nicht mehr durch diesen Urwald an Informationen. Das kann natürlich auch passieren. Das ist dann halt eher frustig. Ne? Die sitzen dann da und denken sich, na, hoffentlich löst es irgendwann jemand. Aber gut, das weiß man ja dann vielleicht jetzt vorher. Dann muss man halt entsprechend die Gruppe zusammenstellen. Man sollte da schon so ein bisschen auf gleichem Frageniveau sein oder so ein bisschen gleich trainiert sein, damit man schon kompetitiv da irgendwie Spaß dran hat. Ansonsten, wie gesagt, rennt einer davon und hat es dann relativ bald gelöst und die anderen denken sich immer noch, what? Wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Das haben so Deduktionsspiele oft irgendwie an sich, sollte man halt wissen. So, dann kommen wir als letztes zu dem Spiel, was ich gerade schon angekündigt habe, das ein Sonderzeichen im Titel hat. Das ist nämlich Hashtag No Secrets. Also ich würde es jetzt einfach No Secrets nennen in der Folge. Und das ist wirklich ein ganz nettes Kennenlernen oder Partyspielchen eigentlich. Es geht jetzt darum, jeder von uns muss eigentlich versuchen, möglichst gut die anderen am Tisch mit einzuschätzen. Dafür kriegt jeder so ein anderes kleines Holztierchen als Figur. Und es werden dann immer pro Runde, das geht auch echt sauschnell, das Spiel, das ist nach 5 Minuten oder also vielleicht nach 10 Minuten ist das wieder vorbei. Es werden dann immer 3 Kategorien von Fragen da in die Mitte gelegt und man kriegt dann Teams zugelost. Also es gibt ein blaues Team und es gibt ein rotes Team oder rosanes Team vielleicht. Und man weiß da nicht, wer gehört zu welchem Team. Also es hat so ein bisschen was mit versteckter Identität zu tun. Und diese Karten, die in der Mitte liegen, diese 3, wo die Fragen draufstehen, die sind auch mal 2 geteilt in Blau und in Rot. Die haben dann an der Seite immer noch Ja und Nein stehen. So, und jetzt werden dann die Fragen vorgelesen, wie zum Beispiel, ich habe mir hier mal ein paar Beispiele da. Könntest du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Wäre jetzt hier auf der Karte zum Beispiel die rote Frage oder die blaue Frage. Würdest du deinem Kind den Namen einer fiktiven Figur geben? Vielleicht, um noch ein Beispiel zu geben. Rote Frage, sammelst du etwas, zum Beispiel Comics, Briefmarken oder Karten? Blaue Frage, kannst du mit deinen Fingern pfeifen? So, jetzt habe ich ja schon gesagt, es steht dann immer Ja und Nein noch am Rand der Karte mit dabei. Und das ist der Moment, wenn wir dann die erste Karte gelesen haben, dann muss jeder sein Tierchen auf eine der beiden Seiten setzen. Welche Frage gilt für mich? Das ist genau der Punkt, wo jetzt diese Teamkarten ins Spiel kommen. Wenn ich eben zugelost bekommen habe, dass ich Team Rot bin, muss ich halt auf die Frage antworten, könntest du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Bin ich zu Team Blau gelost worden, muss ich die Frage beantworten, würdest du deinem Kind einen Namen einer fiktiven Figur geben? Und je nachdem, was halt passt, setze ich mein kleines Holztierchen neben Ja oder Nein. Sondern das machen wir halt einfach 3-mal. Und dann müssen wir versuchen rauszukriegen, wer ist denn im gleichen Team wie ich? Und dazu habe ich ja jetzt eben 3 Fragemöglichkeiten und dann sehe ich ja immer, na, der sitzt einmal hier bei Ja, einmal nochmal bei Ja und bei der anderen Karte sitzt er bei Nein. Dann muss das eigentlich die Karte, also der muss dann eigentlich bei dem Team sein, wo er bei den Karten jeweils auf die blaue Frage geantwortet hat. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was bei diesem Spiel passiert. Man muss dann versuchen, über die Verteilung der Tiere rauszukriegen, auf welche Fragen haben die denn geantwortet. Also ich muss die anderen einschätzen. Und sind die in meinem Team? Und dann wird halt einfach aufgedeckt, dann wird kontrolliert, hat man die Leute richtig eingeschätzt. Dann ist es, wie das halt immer so ist, wenn man richtig eingeschätzt worden ist, kriegt man selber einen Punkt. Wenn man die anderen richtig eingeschätzt hat, kriegt man mehr Punkte und so. Ja, das ist wirklich, es ist ganz gefällig. Ich muss halt ehrlicherweise sagen, bei solchen Spielen hängt es ja immer hart davon ab, wie gut die Fragen sind oder diese die Kategorien, die man da halt hier hat. Das ist hier ehrlich gesagt ein bisschen durchwachsen. Also auf der Packung steht zum Beispiel schon mal drauf, das schonungslose Enthüllungsspiel. Ja, und da hätte ich mir halt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, es muss jetzt gar nicht anzüglich sein, aber so ein bisschen pikantere Fragen hätte ich mir vielleicht gewünscht, als wie zum Beispiel, könntest du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Ja, mein Gott, also es könnte manchmal ein bisschen mehr Pfeffer im Arsch haben, das Spiel. Ich würde es tatsächlich aber auch wirklich als Kennenlernspiel bezeichnen. Es ist nämlich tatsächlich so, wenn man das in einer Runde spielt, wo sich alle wirklich gut kennen, also so richtig gut, so nach dem Motto, ey, wir saßen schon im Sandkasten zusammen oder wir kennen uns seit 20 Jahren, dann gehen die Runden auch echt oft irgendwie unentschieden aus. Oder also man kriegt es halt dann wirklich oft raus, weil das sind dann halt oft Fragen, also da weiß man halt einfach, wie der andere drauf reagiert und dann ist da auch nicht so viel Spannung drin. Also das ist vielleicht eher was für so einen offenen Spieletreff oder so. Man kommt irgendwo neu hin, man möchte Leute kennenlernen. Ob man das jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall sauschnell erklärt, es ist sauschnell gespielt. Vielleicht halt das Richtige, um irgendwie mal was in der Hinterhand zu haben für Silvester oder so. Ja, dann ist damit leider unser Gruppen 6 schon vorbei. Schade, schade, es hat Spaß gemacht mit euch. Es hätte ruhig noch ein bisschen länger gehen können. Nee, Spaß beiseite. Sollte auch nur noch mal ein kurzes Vertiefungsstündchen sein. Ja, wie gesagt, morgen Abend, von mir aus gesehen jetzt morgen Abend, nehmen wir schon die nächste Top-10-Liste auf. Mit Daniel ist noch was geplant, mit der lieben Sonja von der Brettspielpoesie, liebe Grüße, kann ich auch schon mal verraten, haben wir auch was geplant. Und, genau, das hätte ich jetzt fast vergessen, was ich demnächst jetzt auch aufnehme. Es gibt mittlerweile ein neues Format bei Beeple, nämlich den Beeple Talk. Einmal im Monat suchen wir uns, ja, nennen wir es mal Metathemen raus, die wir dann vielleicht auch mit einem Gast oder so mal besprechen. Sind dann aber normalerweise immer die Mitglieder von Beeple irgendwie mit dabei, so 3, 4, 5 Leute. Ja, den nehme ich jetzt dann am Wochenende auch auf. Da kommt dann praktisch demnächst auch einer, wo ich mit dabei bin. Kann man auch ganz normal über Podcatcher abonnieren. Das solltet ihr vielleicht auch mal machen, falls ihr Lust habt, noch mehr Brettspiel-Podcasts zu hören. Könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ansonsten, ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Spielen. Gut Brett und bis bald. 1, 2, 3. Awesome.